Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Mental- und Gedächtnistrainer in Europa. Er war bereits mit 16 Jahren Europas jüngster Gedächtnistrainer. Er ist Autor von 16 Büchern, darunter einige Bestseller. Seit 2017 veranstaltet er selbst Seminare und die Unternehmen, die ihn buchen, lesen sich wie ein Who is Who der großen Unternehmen. Es gibt tausende von Zeitungs-, Radio-, Fernsehberichten über ihn und er war bereits zu Gast bei Markus Lanz zum Thema Gedächtnistraining. Zudem ist er Top 100 Speaker, Universitätslehrbeauftragter und Gastdozent an diversen Universitäten. Seine Veranstaltungen adressieren die großen Themen und Ängste von ganz vielen Menschen. Wie kann ich mir Sachen und Menschen besser merken? Und wie kann ich frei und souverän vor ganz vielen Menschen sprechen? Dementsprechend sind sie regelmäßig ausgebucht. Seine Mission ist es, die Teilnehmer seiner Seminare zur Entfaltung ihres vollen Potenzials zu bringen. Und das mit einer ihm eigenen Mischung aus erprobten praktischen Tipps, moderner Spiritualität, wissenschaftlich sowie neurologisch fundierten Strategien und Humor. Wenn nicht er, wer sollte dann wertvolle Hinweise darauf geben können, wie wir wieder mehr CEO unseres eigenen Lebens werden können? Herzlich willkommen im T-Talk, Oliver Geiselhardt.
Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Das hat sich ja gerade richtig heftig angehört. Das staune ich immer wieder.
Olli, bevor wir anfangen, auch über Themen wie überkomme ich Public Speaking Ängste, was macht eine gute Präsentation aus, würden wir gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren und das Ganze an das Thema Gedächtnistraining knüpfen. Erzähl uns vielleicht einfach mal, wie kommt man drauf, sich bereits als 16-Jähriger dem Thema Gedächtnistraining zuzuwenden und sich dann auch noch auf europäischer Ebene zu messen?
Naja gut, das war damals, da kam ich eigentlich so wie die Jungfrau zum Kinde. Also als ich 12 war, hat mein Onkel Roland Geiselhardt, der damals schon bekannter Gedächtnistrainer war, zu mir gesagt, komm doch mal mit zu einem meiner Seminare. Und da habe ich zu ihm gesagt, du lass mich in Ruhe mit Seminaren und mit Lernen, da habe ich in der Schule schon keinen Bock drauf. Da sagte mein Onkel den entscheidenden Satz, der da lautete, wenn du einmal bei mir bei einem Seminar warst, musst du nie wieder lernen. Und ich sofort, wann und wo ist das nächste Seminar? Weil ich fand Lernen immer doof, zumindest so, wie ich es aus der Schule her kenne. Und Lernen, wenn du es richtig machst, dann macht Lernen ja richtig Spaß. Dann ist das lustig, dann ist das herausfordernd, ist interessant. Ja, da war ich bei einem Seminar von ihm und das war auch wirklich lustig, interessant, herausfordernd. War für mich genau das Richtige. Ich fand das cool. War dann immer öfter bei ihm mit dabei, habe auch mal unterstützt bei Gruppenarbeiten und so weiter. Und dann war ich halt 16 und er konnte ein Seminar nicht halten und sagt dann zu mir so ganz entspannt, du am Wochenende, an dem Samstag, da kann ich nicht. Spring du doch für mich ein, mach du das einfach. Und ich so, wie was? Lampenfieber, Stage Fright. Und da sagt er, du machst das schon, hast doch oft genug jetzt mit Gruppen da was gemacht, du kennst den Ablauf und fertig. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht, unter seinem Namen im Prinzip. Also ihn war ja der Auftrag geplant, ich habe es dann durchgeführt. Und das kam gut an, komischerweise. Und hat auch riesig Spaß gemacht, weil da ja jeder der Teilnehmer direkte Lernerfolge hatte. Das hat mich so gepusht. Und es gab damals noch, das war ja 1983 mit 16, da gab's 600 Mark damals noch. Ne? Das war ja, ich dachte, ich habe es geschafft. Ne? Unglaublich. Also Spaß gemacht, Geld eingebracht, den Teilnehmern was mitgegeben und Sinn gestiftet. Also was ist denn mehr?
Und sag mal, aus was für Gründen kommen Leute auf so ein Seminar? Man verbindet ja oftmals Gedächtnistraining als eher so eine Art Aufgabe oder vielleicht auch Pflicht von älteren Menschen, die fit bleiben wollen, mental. Ich könnte mir aber vorstellen, da waren nicht nur ältere Herrschaften. Was sind so die treibendsten Gründe, auf so ein Seminar zu gehen?
Also die treibendsten Gründe sind, dass es ja meiner Meinung nach kaum jemanden gibt, der mit seinem Gedächtnis wirklich zufrieden ist. Allerdings könnte jeder mit seinem Gedächtnis zufrieden sein. Denn jedes Gedächtnis, sagen wir mal, eines normal gesunden Menschen funktioniert wirklich perfekt, wenn wir Menschen wüssten, wie wir es benutzen sollen. Und das haben wir leider ja nie gelernt. Also die Schule lehrt ja nicht, wie merkst du dir Sachen. Die Schule sagt immer nur, lern mal, geh nach Hause und lerne es, lern es auswendig, merkst dir, kapier es. Aber wie bringt einem die Schule ja nicht bei? Und deswegen hat jeder dieses Defizit. Und jetzt kommst du darauf an, wie vermarktest du das Ganze? Wenn du jetzt sagst, hier, es gibt Gedächtnistraining und da musst du hart trainieren und so weiter, dann ist das bestimmt abschreckend. Aber wenn der Titel irgendwie so ist, das perfekte Gedächtnis, es steckt mehr in dir, als du denkst oder als du ahnst, ne, so dass so ein bisschen rauskommt, hey, vielleicht kann ich das ja schon und ich muss nur den Schlüssel haben, wie es geht und genau so ist es ja, dann kommen die Leute ganz gern. Und wenn das dann noch versprochen wird, zumindest, dass es auch unterhaltsam, lustig ist und dass jeder direkt nach einer halben Stunde schon mega Erfolge feiern kann, dann kommt das in der Regel gut an und das kam immer gut an, kommt immer noch gut an und es gibt viel zu wenig Gedächtnistrainer, die diese Gruppe derer adressieren, die einfach im Leben erfolgreicher und entspannter sein wollen. Gedächtnistrainer, die durch Altenheime tingeln und so, da gibt's mehrere. Aber für den Businessbereich gibt's echt zu wenig.
Also wenn du dir so viel merken konntest und schon mit 16, Frage, wie waren deine Schulnoten?
Ja, nächste Frage bitte.
Okay.
Ich war in der Schule nie besonders gut. Ich habe aber auch nie gelernt. Also es ist tatsächlich so, dass ich im Unterricht, ich war ein Quatschkopf, ich war ein Clown, mir war das alles zu langweilig. Ich habe auch zu Hause nie gelernt, auch während des Studiums. Ich habe nie großartig gelernt. Ich habe immer irgendwie geguckt, dass ich mit minimalstem Aufwand da durchkomme. Ich war auch nie Fan von der Schule, nie Fan des ganzen Systems, bin ich heute noch nicht. Und dementsprechend, ich bin nie kleben geblieben. Also ich habe immer gerade so gelernt, dass ich durchkam, dass ich weiterkam. Ich wusste an sich immer von klein auf, dass ich mich selber mal anstelle bei mir. Ich wollte immer selbstständig werden, deswegen dachte ich, ich gehe bei mir, wenn ich mich dann selber anstelle bei mir, dann gehe ich einfach nicht nach den Noten, sondern nur nach dem Sympathiefaktor. Und da ich mich schon immer ganz okay fand, musste ich da jetzt nicht so Gas geben.
Du hattest vorhin gesagt, das Lernen oder das Merken, irgendwas machen wir da falsch. Was verstehen wir falsch, wenn es um Lernen geht? Wie funktioniert eigentlich unser Gedächtnis und warum fällt es uns manchmal so schwer, uns Sachen zu merken und was machen wir dabei falsch?
Also manche machen es in bestimmten Bereichen schon richtig. Es gibt ja Menschen, die können einfach gut mit Zahlen oder andere wiederum können sich gut Gedichte oder sowas merken. Und warum? Weil an der Stelle das Interesse so groß ist, dass diese Menschen in der Lage sind, Gefühle dort mit reinzubringen. Und Gefühle sind der Merkturbo. Also es sind auch nicht die Bilder. Viele sagen immer die Bilder und ich sag das auch, aber ich sag das nur deswegen, weil die Bilder die Gefühle auslösen, die wir brauchen. Guck mal, jeder hat schon davon gehört, wenn einer auf eine heiße Herdplatte packt mit der Hand, dann musst du das nicht 15 Mal wiederholen, wie wenn du irgendwelche doofen Vokabeln lernst, sondern du greifst einmal auf die Herdplatte, du merkst, es ist heiß, es ist ein sehr einprägsames Erlebnis und ein Riesengefühl und du brauchst nie wieder zu wiederholen, Herdplatte, was war nochmal mit der Herdplatte, draufpacken, ach scheiße, die war heiß, ne? Das bleibt sofort drin. Gefühle sind der Merkturbo und wenn ein Gedächtnistrainer es versteht, den Leuten das rüberzubringen und durch zahlreiche Übungen, praktische Geschichten mit Beispielen das Ganze untermauern kann, dann kann jeder wirklich innerhalb von ein paar Stunden lernen, jeden Lernstoff so in Geschichten und in Bilder zu übersetzen, dass diese Geschichten bzw. Bilder so einprägsame, im Wortsinne merkwürdige Gefühle auslöst, dass der Stoff wirklich behalten wird und ganz easy wieder abrufbar ist.
Ich versuche mich da gerade rein zu versetzen, wenn ich jetzt an meine Lateinvokabeln von früher denke und irgendwie auf dem Schirm habe, ich muss vielleicht noch 2-3 Wochen nachlernen und habe da jetzt 150 Vokabeln stehen, ist dann die Idee, dass du wirklich jede einzelne Vokabel mit einem Gefühl passt oder wie funktioniert das Ganze auf einer anderen Skalenebene?
Genau, also nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, da wird es vielleicht am deutlichsten. Angenommen, du müsstest jetzt die Lateinvokabel für liegen, legen, ruhen lernen, also cubare. Und jetzt fangen wir an, und sagen, ah ja, cubare, liegen, legen, ruhen, liegen, legen, cubare, cubare, liegen, cubare, liegen, liegen, cubare. Wiederholen 1000 Mal, machen die nächste, wieder die nächste. Am nächsten Tag wiederholen wir die, die wir gestern gelernt haben und so weiter. Und unser Gehirn denkt sich eigentlich, Alter, was stimmt mit dir denn nicht? Was soll der Rotz? Wirklich, ich sag's mal deutlich, wie es ist. Mach doch einfach ein Bild draus, dann hätte ich's sofort drin, aber das weißt du halt nicht. Und dann könntest du dir einfach vorstellen, du siehst Kubare und in Kubare sind ja jede Menge Bilder drin. Da ist zum Beispiel eine Kuh drin, da ist eine Bar drin, also eine Bare, auf der man aufgebahrt liegt, oder eine Bar oder Bargeld oder Kuba, die Insel und ein Reh. Und jetzt hast du so viele Möglichkeiten, daraus eine kleine Geschichte zu basteln und stellst dir vor, auf Kuba liegt irgendwie am Strand ein Reh und ruht sich dort aus. Also was heißt Kuba, Reh, liegen, ausruhen oder die Kuh liegt auf der Bar und ruht sich dort aus oder eine Kuh hat zu viel hier gesoffen, liegt an der Bar und isst Blatt und ruht sich dort aus. Also es gibt so viele Bilder, die du dir jetzt vorstellen könntest. Du solltest aber nur eines wählen, und zwar das, was so die erste Eingebung ist, die du hast. Und das halt ein bisschen mit Training verbunden. Da sagen manche tatsächlich am Anfang eines Seminars oder Vortrags, sagen die, ja, Kubare, eine Kuh, eine Bare und Kuba und Reh und Gedöns. Da merke ich mir doch lieber nur, Kubare heißt liegen, bin ich fertig damit. Ja, nur so funktioniert's halt nicht, das weiß ja jeder. Die wenigsten können eine Vokabel lesen, Kubare heißt liegen, ruhen, legen und haben sie drin. Wer das kann, never change running system, weitermachen, alles gut. Wenn du es nicht kannst, guck dir die Vokabel an, beschäftig dich maximal eine Minute damit. Länger braucht da wirklich keiner. Eine halbe Minute reicht in der Regel oder noch kürzer. Und mach ein Bild draus. Bei einmaliger Vorstellung im Geiste haftet das Bild.
Also ich werde jedenfalls Kubare so schnell nicht mehr vergessen. Das ist irre. Jetzt nur eins, ich bin Physiker. Ich habe das ja schon früher gehört, aber nie praktiziert, was du sagst. Ich muss mir erstmal ein Bild zurechtlegen und dann das Bild merken. Das braucht viel mehr Speicher. Und das hat mich irgendwie abgeschreckt. Aber du sagst, es ist effektiver und effizienter, mit Bildern und Gefühlen zu arbeiten, Speicherplatz hin oder her im Gehirn.
Wunderbar. Ich wollte jetzt gar nicht so tief einsteigen. Wenn du es schon sagst, das ist genau richtig. So ein Bild braucht mehr Speicherplatz auf der Großhirnrinde und deswegen wird es auch besser gespeichert, ist sicherer drin und viel leichter wieder auffindbar, weil die meisten Sachen, die wir so lernen, die haben wir eh drin. Das Problem ist nur, in den allermeisten Fällen, wir finden sie einfach nicht wieder. Wir können es uns mal jetzt vereinfacht vorstellen, wirklich wie so ein Schranksystem. Also wir packen alles, was wir lernen, quasi in einen Schrank, sehr großen Schrank übrigens, oder in die Bibliothek. Und das Problem ist nicht, dass das nachher weg ist. Das Problem ist, wir finden das Ding, was wir gerade suchen, nicht mehr. Wir haben es irgendwo einsortiert im Schrank, aber an einer Stelle, wo wir jetzt halt nicht dran denken, wo wir jetzt nicht stehen, wo wir nicht suchen. Das ist eigentlich das Problem. Also das meiste Wissen ist ja da, das kannst du unter Hypnose wieder abfragen, aber wir kommen im Alltag nicht dran, aber wir wissen's. Und deswegen ist das mit dem größeren Speicherplatz und mit den Gefühlen, die verbunden sind, viel besser, weil das ist quasi dann wirklich wie so ein Wegweiser. Wir haben dann die Beschriftung fürs Schrankfach oder für die Stelle am Schrank, wo es liegt. Im Normalfall, wenn das Bild ein einigermaßen passendes Bild war, ist das sofort im Unterbewusstsein verankert und zwar so, dass wir wirklich auf Knopfdruck, also auf Fingerschnitt da drauf wiederkommen. Wir müssen nicht lange diese Geschichten zurückkramen und wieder rückwärts basteln.
Und diese Form von Lernen funktioniert bis ins hohe Alter?
Absolut. Bis ins hohe Alter. Und auch Menschen, die vielleicht 80, 90 sind, und schon leicht vielleicht dement sind, leichte Anzeichen von Alzheimer haben. Also am Anfangsstadium kannst du es dieser Art des Merkens sogar die Krankheit leicht verbessern, wirklich. Also nicht nur die Symptome, sondern wirklich die Leistung des Gehirns wieder nach vorne bringen. Da gibt es mittlerweile zahlreiche Studien, die das belegen. Deswegen macht es Sinn, sich da vielleicht auch schon wirklich ein bisschen früher mit zu beschäftigen. Allein aus diesem, ich sag mal, Gehirn-Jogging-Gedanken heraus Alzheimer oder Demenzen vorzubeugen. Weil das Normale, was wir so machen an Gehirnjogging, Kreuzworträtsel lösen, Sudoku und so weiter, ist ja nur ein Abfragen von Wissen, was schon da ist. Und wenn wir kreative Leistungen erbringen, wir müssen was Neues machen, meinetwegen auch mit links Zähne putzen, das funktioniert gut, oder ein Instrument lernen im hohen Alter oder auch im jüngeren Alter, erweitert unser Hirn, erhöht die Anzahl der Gehirnzellen und deswegen macht es Sinn, eindeutig sich auch damit zu beschäftigen.
Also nicht nur ins Fitnessstudio gehen, um die physischen, also das Gehirn ist ja auch ein physischer Muskel, ja, zu trainieren, sondern letztendlich auch Gehirnjogging durchaus bis ins hohe Alter zu betreiben.
Absolut. Und in der Kombination wäre es halt super, ne? Sich ein bisschen sportlich betätigen, sich einigermaßen gesund ernähren und dann noch ein bisschen, wie soll ich es nennen, Brainjogging will ich es eigentlich gar nicht nennen oder Gehirnjogging, sondern halt eine Gedächtnistechnik benutzen. So, wer die Gedächtnistechnik benutzt, trainiert automatisch, weil er immer wieder neue Bilder und neue Verknüpfungen schaffen muss. Und das ist das, was das Hirn wirklich herausfordert und trainiert. Denn sobald das Gehirn etwas kann, muss es das nur noch abrufen, jetzt wird es nicht mehr trainiert. Ja, also wer mal mit links Zähneputzen versucht hat und Rechtshänder ist, der wird sehen, da stellst du dich an wie der erste Mensch. Aber wenn du es dann mal kannst, ist vorbei. Jetzt ist das Gehirn ein bisschen gewachsen, aber es tut sich jetzt nichts mehr. Deswegen musst du nachher, was weiß ich, mit dem Fuß dir die Zähne putzen oder was, dass es da wieder den nächsten Schub gibt.
Über das Thema Vokabellernen hinaus hast du erzählt, dass gerade das Thema Gedächtnistraining auch im Business-Kontext ganz spannend sein kann. Welche Anwendungsfelder siehst du da und mit welchen Themen kommen Menschen über, ich muss Vokabeln lernen oder irgendwas auswendig lernen zu dir?
Naja, irgendwas auswendig lernen trifft es eigentlich, weil viele müssen Reden halten, Präsentationen halten und da macht es durchaus Sinn. Das haben wir alle schon erlebt, wenn jemand eine Rede abliest, wie klingt die, wie souverän wirkt der Redner da eher weniger. Also macht es Sinn, das wirklich frei zu machen, eine Rede frei zu halten. Für Vertriebler ist es ganz wichtig, ihre Produktmerkmale, den daraus resultierenden Kundennutzen drauf zu haben, die Einwände, die kommen können vom Kunden, zu kennen und dann auch sofort die Entkräftung zu haben oder einfach nur die richtigen Fragen stellen zu können und sich die zu merken, so den roten Faden im Verkaufsgespräch. Und an Platz Nummer 1 stehen wirklich Namen und Gesichter, weil das ist der Super-GAU für die meisten. Ich weiß noch, ich hatte vor Jahren mal einen Versicherungsmakler, der kam in ein Seminar und der hat vorher eine Mail geschrieben, ob das wirklich funktioniert, weil er traut sich in seinem Ort, der kam so aus dieser Münsteraner Ecke, der traute sich in seinem Ort auf keine offizielle Party mehr oder kaum mehr großartig in die Stadt, weil er ständig irgendwelche Kunden von sich getroffen hat, die ihn natürlich kannten und mit Namen ansprechen konnten, aber ihm fiel der Name zu dieser Person nicht ein. Und das war ihm so peinlich, dass er da wirklich sich komplett zurückgezogen hat. Und der hat es wieder hingekriegt. Also auch das geht.
Mindful Moment. Nie wieder etwas auswendig lernen müssen. Das klingt doch traumhaft, oder? Egal, ob du nun gerade als Hobby eine neue Sprache lernst oder einfach mit neuen Namen oder der 120. Abkürzung im neuen Job kämpfst, was für ein verlockendes Versprechen ist es bitte, sich ganz einfach durch eine bessere Strategie Dinge merken zu können. Und dass als Extra-Benefit auch noch das Gehirn jung und agil gehalten wird, klingt auch nicht so verkehrt, oder? Also, let's do it. Zunächst brauchst du ein Thema. Etwas, was du dir leichter und schneller merken können möchtest. Das könnten beispielsweise Namen sein, Abkürzungen, Vokabeln, Zahlen. Die Wahl liegt ganz bei dir. Es ist allerdings clever, etwas zu wählen, was dir auch wirklich etwas bringt. Das Vokabelbeispiel von Oliver lässt sich ganz leicht auch auf andere Themen übertragen. Alles, was es braucht, ist eine wortwörtlich merkwürdige, bildhafte Repräsentation. Aus der Lateinvokabel cubare wird so die Kuh an der Bar. Aber auch aus Namen können Bilder werden. Frau Kowalski wird im Kopf zum Beispiel mit einem Koffer ausgestattet, in dem sie einen Wal und ein paar Skier transportiert. Victoria, was die Siegreiche bedeutet, die könnte im Kopf eine Krone erhalten. Besonders einprägsam sind oft die spontanen Assoziationen und Bilder, die dein Gehirn so von alleine produziert. So, und nun ist die Challenge für dich. In welchem Bereich könntest du diese Woche dein Gehirn trainieren? Bonuspunkte gibt es übrigens, wenn du dabei auch noch Spaß hast.
Du hast über das Thema Public Speaking gesprochen, ungefähr 4 von 10, circa 40% der Menschen haben eine ziemliche Angst davor, frei zu sprechen. Also die Angst vor freier Rede ist eine der weit verbreitetsten Ängste weltweit. Ich könnte mir vorstellen, du gibst Trainer- und Speaker-Events. Du bist der Founder von dem Trainer- und Speaker-Camp bei dir auf Mallorca, wo Menschen zu dir kommen, um genau das zu lernen. A, wie lege ich meine Ängste ab? Und B, wie gelingt eine gute Rede? Vielleicht kannst du mal über beides sprechen. Thema Ängste ablegen und im Nachgang sprechen wir ein bisschen darüber, was die Grundsubstanzen sind von einer guten Rede.
Also wie lege ich die Ängste ab? Die grundlegende Angst auf der Bühne ist ja im Prinzip bei den meisten, die diese Angst haben, nicht die Angst vor der Rede, sondern die Angst vor der Bewertung oder schlechten Bewertung des Publikums. Die Menschen haben einfach Angst, wenn sie rausgehen. Die werden ausgebuht, ausgelacht oder es kommen irgendwelche Zwischenfragen, auf die sie nicht antworten können. Also es geht den Rednern, die sehr viel Angst haben, denen geht es nicht um das, was sie sagen oder um das Publikum, sondern um sich. Die haben Angst um sich, die haben Angst, ausgelacht zu werden, nicht respektiert zu werden, nicht geliebt zu werden. So, das hat mit dem Ego zu tun. Ich muss also in der Lage sein, wenn ich das schaffe, dann habe ich mit Sicherheit sofort 50% weniger Lampenfieber. Ich muss in der Lage sein, mein Ego nach hinten zu stellen und mir bewusst zu werden, hey, das, was ich hier mache, hat mit mir doch gar nichts zu tun. Ich habe eine geile Botschaft, ich habe ein tolles Thema oder ich will wachrütteln, was auch immer. Und die will ich rausbringen. Und dabei geht es nicht um mich, sondern nur um mein Publikum.
Da würde ich dich gern fragen, also ganz oft ist es ja so, dass wir uns mit dem identifizieren, was wir sind, glauben zu sein oder gerne wären. In dem Fall geht es quasi darum, ich wäre gerne ein guter Speaker, ich möchte gerne gespiegelt bekommen, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich möchte quasi gespiegelt bekommen, dass das, was ich mache, gut ist, dass ich zugehörig bin, dass ich es verdient habe, Respekt zu erhalten etc. Wie gelingt denn diese De-Identifikation von dem, was ich tue, zu dem, was ich bin? Was genau machst du da?
Also das sollte jeder auf seine eigene Art und Weise machen. Es gibt Teilnehmer hier, die ich hier auf Mallorca habe, die wirklich sagen, verdammte Hacke, stimmt. Und die haben das, nachdem sie es gehört haben, sofort verinnerlicht und sagen, es geht ja gar nicht um mich, geht ums Publikum. Andere machen eine Meditation dazu. Wiederum andere üben das über die Praxis, dass sie einfach sagen, okay, ich gebe jetzt mal dem Publikum was Tolles und gehe raus und es wird dann besser. So, bei ganz vielen Menschen steckt natürlich so ein Denkmuster oder wie es heute immer so schön heißt, so ein Glaubenssatz dahinter, ich bin nicht gut genug. Und solange ein Mensch noch glaubt, er ist nicht gut genug, dürfte er theoretisch ja gar nicht auf die Bühne, zumindest dann nicht, wenn der Satz stimmen würde. Weil auch nach meiner Definition hat jemand, der eben für dieses Thema wirklich noch nicht gut genug ist, der hat auf der Bühne oder in einem Seminarraum nichts zu suchen. Der braucht nicht anderen erzählen, wie es geht, wenn er selber noch nicht gut genug dafür ist. Die meisten sind es aber, ne? Also die stellen ihr Licht unter den Scheffel und wissen gar nicht, wie gut sie sind und müssen an diesem Glaubenssatz arbeiten. Und dieser Glaubenssatz, der ging ja über die Jahre rein, der kommt von Eltern, von Lehrern, vom Umfeld. Vielleicht haben sie auch mal ein leicht traumatisierendes Erlebnis gehabt in der Schule, dass sie nach vorne kamen und dann ausgelacht wurden und so weiter. Und da musst du wirklich mit jedem individuell hingucken und auch um den Glaubenssatz nachher aufzulösen beziehungsweise den Glaubenssatz dagegen zu platzieren, ich bin gut, so wie ich bin oder ich bin gut genug, musst du mit den Leuten individuell umgehen. Es gibt natürlich eine Abfolge von Sachen, die du tun kannst. Das führt jetzt hier wirklich zu weit. Was nicht funktioniert in aller Regel, sind so Hauruck-Geschichten. Da könnte ich immer, wenn ich das so sagen darf, könnte ich wirklich immer kotzen, weil mich das wirklich traurig macht, wenn ich sehe, was manche in Anführungsstrichlein Coaches sich einbilden, wie leicht das wegzumachen geht. Ich meine, dann wären alle Therapeuten der Welt wären ja Deppen, wenn sie es nicht auch so machen würden. Das Geilste, was ich gehört habe, ist ja, stell dir eine Kristallkugel über deinem Kopf vor und da schiebst du alle Ängste rein und jetzt hast du keine mehr. Ja, und bitte, das kann beim einen oder anderen funktionieren. Also kann jeder gerne mal machen. Nur wenn es dann nicht funktioniert, nicht enttäuscht sein. Es muss im System sein, in deinem Unterbewusstsein, dass du gut genug bist. Du musst dich wirklich gut fühlen. Und das geht nicht, indem du dir einfach das Gegenteil 10.000 Mal vorm Spiegel wiederholst, weil jedes Mal dein Unterbewusstsein dagegen kämpft und jetzt wird's eher schlimmer. Da wird ganz viel Mist gemacht. Das ist nicht so easy. Und viele, wirklich Teilnehmer, auch die hier sind bei mir. Ich habe ja zum Teil Glaubenssatz-Coaches hier, die mit anderen genau solche Geschichten auflösen. Die sagen dann, wenn wir das Thema machen, oh Backe, jetzt habe ich da erkannt, was ich immer falsch gemacht habe und was ganz viele da draußen falsch machen und weiß endlich, wie es richtig geht. Habe bei mir auch neue Sachen entdeckt. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt halt seit über 40 Jahren mit dem Thema Gehirn. Und es ist halt nicht leider auf Fingerschnips machbar. Wobei das geht. Aber da musst du bei jedem Menschen individuell den Zugang finden, weil das Trauma geht ja auch quasi durch eine Aktion auf einen Fingerschnips quasi, kommt ein Trauma rein und du hast das dein Leben lang, wenn du nichts dagegen tust.
Bei welchen Stellenwert hat hier einfach das Tun und vielleicht auch die Akzeptanz, dass man am Anfang schlecht ist? Also jede Sache, die du zum ersten Mal machst, da bist du voraussichtlich grundsätzlich erstmal schlecht drin und dann wird es vielleicht mit der Zeit, bist du weniger schlecht, bis du irgendwann mal anfängst, leicht gut zu werden, um dann besser zu werden und um dann vielleicht wirklich richtig gut zu sein. Also letztendlich ist es für dich eher sowas wie das gute Gefühl, das positive Gefühl, das bestätigende Gefühl, dass das, was ich mache, das Richtige ist und dass das, was ich mache, auch Früchte trägt und respektiert wird und wertgeschätzt wird. Ist es nicht einfach auch ein Prozess, auf den wir uns einlassen müssen?
Ja, in der Tat gibt er diesen Spruch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wobei das wirklich auch wieder ein limitierender Glaubenssatz sein könnte. Ich sag's mal so, wenn jemand mit sich selbst absolut im Reinen ist oder besser noch, wenn sich jemand wirklich so, wie er ist, selbst liebt, dann hat er mit all dem überhaupt gar kein Problem. Die wenigsten mögen sich halt oder lieben sich halt selbst. Das ist das Problem. Also wenn sich jemand selbst liebt und weiß, was er kann, wer er ist, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, kennt sich gut und ist mit sich selbst wirklich im Reinen, also mit allen Stärken, die er hat, aber auch mit allen Schwächen ist er im Reinen. Wenn so ein Mensch auf die Bühne geht, wird er niemals Lampenfieber haben. Der wird niemals Angst haben, dass ihn jemand nicht akzeptiert oder dass ihn jemand auslacht, weil es ist ihm wurscht. Er weiß, dass das, was ein anderer über ihn denkt, überhaupt gar keinen Wert hat. Weil was soll der andere über mich denken? Der andere kennt mich doch gar nicht. Es ist völliger Quatsch, wenn ich mich schlecht draufbringen lasse, weil ein Mensch zu mir was Böses, Blödes, Schäbiges sagt oder über mich was Schlechtes denkt, ist völliger Quatsch. Ich bin ich und was ein anderer sagt, wenn das negativ ist und nicht stimmt, kann es mich gar nicht treffen, weil ich weiß ja und spüre und fühle, dass es nicht stimmt. Und wenn es mich trifft, dann stimmt's auch.
Mindful Moment. Einen Vortrag zu halten oder vor größeren Gruppen zu sprechen, diese Vorstellung ist für viele Menschen der Endgegner. Geht dir das auch so? Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering. Denn Statistiken zufolge ist das nämlich die häufigste persönliche Angst. Sogar noch häufiger als beispielsweise mit einem Flugzeug abzustürzen. Hierzulande zittert mehr als jede fünfte Person buchstäblich bei dem Gedanken, öffentlich reden zu müssen. Woran das liegen könnte? Oliver meint, die Angst beziehe sich bei den meisten Menschen gar nicht aufs Reden an sich, sondern auf die mögliche negative Bewertung des Publikums. Die Angst vor Buhrufen und fliegenden Tomaten geht vielen Menschen nämlich deswegen so an die Substanz, weil sie dieses Feedback auf sich selbst auf Identitätsebene beziehen und nicht auf ihr Verhalten, ihre Performance auf der Bühne. So eine Verzerrung wird in der Psychologie auch Identitätsfusion genannt. Was oft resultiert ist, dass wir Kritik als persönliche Bedrohung empfinden und dazu neigen, unser Selbstwertgefühl schützen zu wollen. Beispielsweise durch Vermeidung. Doof nur, wenn du eine wichtige Botschaft für die Welt hast, aber das öffentliche Reden meidest, wie der Teufel das Weihwasser. Denn das, worum es am Ende wirklich geht, ist deine Botschaft. Was also tun? Ein einfaches Mittel ist üben, üben, üben. Gerade wenn die Erkenntnis, dass es in Wirklichkeit nicht um dich, sondern vor allem um deine Botschaft geht, bei dir zündet, ist das ein sehr hilfreicher Ansatz. Wenn die Blockade allerdings tiefer liegt, beispielsweise ein limitierender Glaubenssatz ist, der dich behindert, dann ist ein tieferes Ansetzen gefragt. Wenn du dich an die letzte Folge erinnerst, dann weißt du bereits um die große Macht unseres Unterbewusstseins. Und hier mit einem Profi anzusetzen, ist eine sehr effiziente Variante, da sie das Problem direkt an der Wurzel angeht. So dass du etwaige Kritik an deinem Vortrag eben genau als das annimmst, was sie ist. Feedback zu deiner Performance und kein Urteil über dich als Person.
Ich finde es gut, den Vergleich mit sich selbst und nicht mit anderen. Also da ist viel drin und mich erinnert es fast mehr an Persönlichkeitsentwicklung, ja, als an Redetraining. Aber trotzdem jetzt für eine gute Rede, also neben dem, dass ich mich selber akzeptiere, dass ich mich selber nur mit mir selber vergleiche, was gibt es noch für Erfolgsfaktoren dafür, dass eine Rede wirklich gut ist?
Also erstmal hast du vollkommen recht, es ist Persönlichkeitsentwicklung und eine Rede ist, behaupte ich jetzt einfach mal so, automatisch schon mal gut, wenn jemand so weit in der Persönlichkeitsentwicklung ist, wie wir gerade gesagt haben, weil dann hat er eine Geschichte schon mal richtig drauf, die essentiell ist auf der Bühne. Also wenn du authentisch auf der Bühne bist, das ist schon mal wirklich die halbe Miete. Wir alle kennen das, dass wir jemanden auf der Bühne sehen, den wir kennen und sagen, wie redet er denn da oben jetzt? Angenommen, der heißt Klaus, dann sagen wir, das ist doch gar nicht der Klaus. Der redet da oben ganz anders, das ist ein ganz komplett anderer Mensch, was soll das denn? So, der schauspielert und wir merken, da passt irgendwas nicht, das ist nicht kongruent und das stößt uns negativ auf, deswegen wirkt diese Person oft auch unglaubwürdig dann, kommt mit der Rede nicht an. Also ein Redner muss authentisch sein. Dann sollte die Rede folgendermaßen aufgebaut sein. Er sollte oder sie sollte mit irgendetwas starten, was das Publikum erstmal toucht. Ich muss es schaffen, innerhalb von 30, spätestens aber nach 60 Sekunden, muss ich mein Publikum haben. Da müssen die zumindest mal wissen, what's in it for me, also was habe ich davon, wenn ich jetzt weiterhin zuhöre, lohnt sich das für mich? Oder das muss irgendwas Provokantes sein, wo die sagen, Moment mal, also was fällt dir denn ein, was soll das denn? Und jetzt belegst du das in deiner Rede, was du gerade gesagt hast. Also es muss irgendwie, ich sag mal, so ein kleiner Wow-Effekt am Anfang stehen, ne? Wo du die Leute so ein bisschen kriegst, bitte jetzt Wow-Effekt, das muss jetzt nichts großartig Riesiges sein. Das können 2, 3 gute Fragen sein zum Einstieg, wo du das Publikum hast. Bei mir, ich frage immer mal bitte Handzeichen, wer ist mit seinem Gedächtnis zufrieden? Jetzt meldet sich kaum jemand, ne? Also da sind mal 2, 3 drunter. Und als kleiner Wow-Effekt sage ich dann, oh, dann kommt ihr doch mal bitte für einen kleinen Test auf die Bühne. Hat jetzt wieder auch keiner Lust, ne? Die anderen, die das mitkriegen, die denken, ach du Scheiße, zum Glück habe ich mich nicht gemeldet. Und die wenigsten sind ja zufrieden mit ihrem Gedächtnis. Da frage ich, okay, wer hätte gerne das perfekte Gedächtnis oder ein deutlich besseres Gedächtnis? Nur mal angenommen, das wäre so auf Fingerschnipsen möglich. Jetzt melden sich alle. Und dann sagst du, okay, Leute, wunderbar, hier bin ich richtig. Genau darum soll es die nächsten 45 oder 90 oder 60 Minuten gehen. Weißt du, jetzt habe ich die Leute ja im Boot. Die sind mit ihrem Gedächtnis nicht zufrieden. Die hätten gerne ein besseres. Okay, also machen wir. Es gibt aber heutzutage diese komische Annahme, dass Stories immer so toll funktionieren, ne? Viele Akademien und Ausbilder, die predigen, erzählen eine Story, steigen mit der Story ein. Ja, aber nur, wenn die Story wirklich gut erzählt ist, wenn sie wirklich mit dem Thema so zu tun hat, dass die Teilnehmer da auch einen Nutzen von haben und dass ich nicht nur meine eigene Lebensgeschichte erzähle, weil ich schon mal einen Burnout hatte, erzähle ich, wie schlimm mein Burnout war und dass ich da rausgekommen bin. Ja, was hat denn jetzt der Zuhörer davon? Es geht bei einer Rede niemals um den, der auf der Bühne steht, sondern immer um dein Publikum, immer um die Zuhörer. So, und wer das geschnallt hat, für den ist es ja fast schon klar, wie er es machen muss. Also mit so einem Wow-Einstieg starten. Dann muss in der Rede viel Interaktion drin sein. Da muss immer mal wieder ein Handzeichen oder eine Frage kommen. Ich muss immer mal wieder mein Publikum mit Fragen, und wenn es auch rhetorische Fragen sind, bombardieren, sodass sie wirklich mitdenken, dass sie zum Mitdenken angeregt werden. Wenn ich einfach nur was sage, dann stößt das bei vielen vielleicht auf Gleichgültigkeit, bei manchen stößt es auf Abwehr. Das Schlimmste, was ein Redner tun kann, meiner Meinung nach, ist, dass er alles voraussetzt, dass er sagt, ihr alle seid mit eurem Gedächtnis nicht zufrieden und ihr wünscht euch alle ein besseres Gedächtnis. Jetzt gibt es bestimmt einige, die sagen, nö, bei mir ist alles okay, ich komme damit gut klar. Das ist eine ganz andere Geschichte, die da sofort ausgelöst wird. Also bitte keine Verallgemeinerungen. Immer sagen, ist es nicht so, dass... Also ein bisschen entspannter da umgehen. Klar, wenn ich so eingestiegen bin, muss ich das irgendwo didaktisch sinnvoll aufbauen und dem Publikum auch einen Input geben. Ich muss gucken, dass das Publikum wirklich was davon hat und dass ich nicht nur immer um den heißen Brei rumrede in meiner Welt. Die Redner gibt's genug. Das sind aber dann die, die am Ende nur irgendwas verkaufen wollen. Die bauen vorher so eine Hysterie fast schon auf, also so ein Verlangen auf nach der Lösung. Aber die Lösung kommt nicht im Vortrag, wie sie vorher sagen, sondern die Lösung kommt nachher, jetzt kauf ein Produkt, melde dich zum Seminar oder sonst was. Finde ich so semi-gut. Ne? Also ich will meinem Publikum schon wirklich was mitgeben, wenn sie ihre Zeit schon opfern und da sitzen. Dann sollen die nachher auch was umsetzen können. Also mit dem Wow-Einstieg, du solltest frei sprechen, du solltest dich auf der Bühne auch ein bisschen bewegen. Viele hängen hinterm Rednerpult. Es ist statisch, da ist keine Aktion drin. Also ein bisschen Bewegung. Dann Interaktion reinbringen durch Handzeichen, durch Fragen. Vielleicht auch mal durch eine Übung, warum denn nicht? Dann auf jeden Fall Input geben, vom Helfen kommen, den Leuten wirklich eine Richtung geben. Helfen, konkrete Inhalte rübergeben, konkrete Lösungen. Und dann Stories zwischendrin gerne, auch als Beweis für das, was du sagst. Ich habe dann oft mal von irgendwelchen Rednern erzählt, die eine Rede freigehalten haben. Oder früher war ich auch viel an Schulen noch unterwegs, habe da so ein bisschen die Jugend unterstützt und habe dann dort eben von anderen Schülern erzählt, die sich dann wirklich 200, 300 Vokabeln pro Stunde gemerkt haben oder Matheformeln oder sowas, dass jeder sieht, aha, andere können das auch. Wenn jemand was zu verkaufen hat, ist es ja auch nicht verkehrt, ein Angebot zu machen. Dann mach ein Angebot, bring auch ein Angebot in deine Rede. Und wer nichts zu verkaufen hat, der kann, auch wenn es so eine Präsentation vor einem Team ist, kann der zum Beispiel sagen, und wer die PowerPoint-Präsentation möchte oder wer die Zahlen nochmal haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail an, bla bla, ich schicke dir die Zahlen zurück. Jetzt habe ich nochmal so ein bisschen haben wollen mit integriert, was auch immer wieder sehr gut ankommt. Und dann zum Abschluss muss natürlich wieder irgendwie so ein kleiner Wow-Ausstieg kommen, denn das, was du am Schluss sagst und machst, bleibt am längsten und am effektivsten im Gedächtnis. Deswegen macht's auch Sinn, sich nochmal so ein kleines Highlight des Inhalts für den Schluss aufzuheben. Wobei auch da bitte jetzt nicht denken, das muss so eine Mega-Explosion am Ende sein. Also eine gute Zusammenfassung, kurz und knackig in 45, 60 Sekunden vielleicht, des Gesagten und der einzelnen Punkte am Schluss kann auch schon so ein Wow-Ausstieg sein, um den Leuten einfach nochmal zu zeigen, guck mal, was habt ihr jetzt schon gelernt? Was könnt ihr damit machen? So ein bisschen Ausblick geben, was machbar ist damit und so weiter. Und dann ist das, wie ich finde, ein runder Vortrag. Wenn noch ein bisschen Humor und Unterhaltung mit drin ist, ein bisschen mit den Gefühlen spielen, super.
Gibt es noch was besonders zu berücksichtigen, wenn es darum geht, jemanden von einer neuen Sache, die vielleicht irgendwas Altes ablösen soll, zu überzeugen? Also ich könnte mir jetzt vielleicht sowas vorstellen, wie dass man sich im Vorfeld überlegt, was gibt es für potenzielle Einwände und versucht, die direkt in die Rede mit zu integrieren. Aber du weißt das wahrscheinlich viel besser. Was kann man da machen?
Ja, das ist genau richtig, was du sagst. Also Einwandvorwegnahme ist ja das geilste Mittel an der Stelle. Das hatten wir vorher schon mal ganz kurz. Ich habe ja gesagt, viele Erwachsene tun sich damit schwer. Mit ein bisschen Erfahrung weißt du ja, was so für Einwände kommen. Du kriegst das schon, wenn du noch nicht auf der großen Bühne stehst, hast du das vielleicht mit Seminargruppen schon mal gemacht, mit so 10, 15 Leutchen. Und dann sagst du natürlich auf der Bühne, ich werde euch jetzt gleich eine Technik erklären, die so und so und so ist. Und ich weiß schon, da werden einige denken, ABC, nehmen das vorweg, die werden was Negatives denken. Und dann erkläre ich kurz, wie es aber gehen kann. Dann habe ich die Einwände schon mal vorweggenommen. Und eine andere gute Technik ist natürlich auch zu sagen, wer kennt das, die und die und die Schmerzen, jetzt irgendwas, was halt negativ ist, mal bitte Handzeichen, ja, und wer hätte das gerne nicht mehr so, okay, wer wäre auch bereit, da wirklich was für zu tun und nicht nur zu hoffen, das geht so auf Fingerschnips, auch wieder Hände hoch und dann sagen, okay, hier kommt die Lösung. Jetzt haben die sich im Vorfeld schon committed, ich will das nicht mehr, ich will auch was dafür tun und jetzt kommt die Lösung. Und trotz alledem, Leute, müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir wahrscheinlich niemals alle kriegen. Es werden uns auch niemals alle gut finden. Auch unseren Vortrag oder mein Vortrag wird nicht jeder gut finden. Das ist so. Franz Josef Strauß hat seinerzeit schon gesagt, everybody's darling is everybody's step. Und so ist es. Du wirst nie alle kriegen. Du kannst alle kriegen. Dann bist du aber nur Durchschnitt. Dann findet dich keiner richtig gut und den Vortrag findet auch keiner richtig gut. Es werden alle sagen, ja, war doch in Ordnung, hat er gut gemacht, ist ja ein netter Typ. So, aber das ist so ohne Ecken, ohne Kanten. Das ist so wischiwaschi. Und für einen Speaker, Seminarleiter, Coach ist es besser, du hast ein bisschen Kanten. Du hast lieber 60%, die dich richtig gut finden, 20%, die dich okay finden und 20%, die sagen, was war das denn für ein Mist? Und damit musst du halt auch klarkommen. Wohl wissend, dass die 60%, die dich richtig gut finden, genau dein Kapital sind. Dafür wirst du auch gebucht. Du wirst nicht gebucht, weil du durchschnittlich bist.
Wir haben total viel über Neuroplastizität gelernt, wie man sich Sachen merken können, wie wir Ängste überkommen können. Jetzt sind wir hier in dem Podcast, wie wir wieder CEO unseres eigenen Lebens werden können. Gibt's außerdem, was du jetzt alles schon an wahnsinnig gutem Input gebracht hast, noch etwas, wo du sagst, aus deiner Lebenserfahrung und all diesen Teilnehmenden, die du gesehen hast, was du Menschen noch mitgeben kannst, wo du sagst, wie man noch besser wieder CEO des eigenen Lebens werden können, eben genau das, wo du sagst, dieses Ecken und Kanten wieder entwickeln.
Also im Prinzip muss ich es ja schaffen, wirklich komplett ich selbst zu sein, ne? So, ich selbst kann ich aber, weil der Mensch ein soziales Wesen ist, ich muss mich irgendwie in der Gruppe zurechtfinden, sonst kriege ich keinen Anschluss an die Gruppe und stehe alleine da. Und allein ist es halt schwierig. Und vor allem, wenn ich zurückdenke an die Kindheit, allein ein Kind allein stirbt. Aus dem Grund schon muss ich irgendwelche Überlebensstrategien angewendet haben als Kind. Das hat jeder von uns gemacht. dass ich mich so anpasse, dass ich zur Gruppe zugehörig bin. Der Verlauf bei Menschen ist ja so, dass sie erstmal sich so verhalten, wie es die soziale Erwünschtheit möchte. Also ich verhalte mich so, dass ich in das soziale Gefüge reinpasse. Da kommt so diese Pubertätsschiene und vielleicht auch ein bisschen später, wo ich mir dann ein bestimmtes Image zulege, wo ich dann sage, ich wäre gerne wie, was weiß ich, ein bekannter Fußballspieler, Schauspieler oder sonst wie ein Sportler vielleicht. Und dann bemühe ich mich, so zu sein, ein bisschen cool zu sein, ein bisschen rebellisch zu sein oder whatever. Und irgendwann, sagen wir mal zwischen 30 und 50 vielleicht, finden die meisten Menschen auf einmal ihr Leben nicht mehr ganz so prickelnd und sagen, ich will mal wirklich ich selbst sein. Das ist nicht bei allen so. Manche, die sind halt gefangen in diesem Hamsterrad und halten auch nie inne, um mal nachzudenken, wie sie es denn wirklich gerne selber hätten. Und da haben wir auch schon im Prinzip für mich die beste Lösung. Denn wenn sich jemand mal rausnimmt aus seinem eigenen Leben und sich mal so daneben stellt und aus der Vogelperspektive draufschaut, wie lebe ich denn? Will ich das so? Befriedigt mich das? Macht mich das glücklich? Ich glaube, die meisten Menschen reflektieren viel zu wenig, wo sie gerade sind. Wenn wir unser Leben begreifen wie eine lange Reise, dann habe ich so viele Möglichkeiten, irgendwo anders abzubiegen, als ich es gemacht habe. Viele treiben sich auf ihrer Reise in Ländern unterwegs, da wollten die doch gar nie hin und verfallen diesem Irrglauben, solange es vorangeht, ist alles gut. Aber die Frage ist doch, geht's denn in die richtige Richtung voran?
Aber anhand welcher Parameter würde ich quasi für mich besser verstehen können, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, beziehungsweise zukunftsgerichtet viel wichtiger? Was muss ich beachten, um die richtige Entscheidung zu treffen? Was würdest du sagen, muss da grundlegend mit auf die Waage geworfen werden?
Ja, genau, verstehe ich. Also ich kann nicht sagen, was da grundlegend mit auf die Waage geworfen werden soll, weil das ja wirklich ganz individuell bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Aber es gibt eine Übung, mit der die meisten relativ gut klarkommen und dahin gucken können, wenn sich jeder mal, das muss er halt können, vorstellt, er könnte alles so auf Fingerschnips, mal angenommen, es kommt eine gute Fee mit dem Zauberstab, die jetzt sagt hier, du kannst alles sein, was du willst, was du wirklich willst. Und ich mache das mit einem Zauberstab, also muss das nicht erst lernen. Wenn angenommen jetzt, ich würde gerne Gehirnchirurg sein oder sowas, dann wäre ich ab jetzt, ab sofort Gehirnchirurg und zwar vielleicht der Beste der Welt. Aber ich müsste dafür nichts lernen. Ne? Wenn ich mir das mal vorstelle, was wäre ich dann gerne, was würde ich gerne machen, wenn ich alles könnte? Und zweite Vorstellung dazu, ich hätte zu Hause in irgendeinem Zimmer meinetwegen 100 Millionen Euro liegen. Und wenn ich da 1 Million Euro rausnehme, wachsen sofort wieder 100 neue nach. Diese beiden Sachen vorausgesetzt, wenn ich das alles hätte, was würde ich dann tun, wer wäre ich gerne? Da muss sich halt jeder wirklich mal ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Geduld haben und ein bisschen sich wirklich reinlassen und sich mit sich selbst mal beschäftigen, damit er an sein Inneres kommt, was wäre ich dann wirklich gerne? Und dann kommt vielleicht raus, dann wäre tatsächlich einer jetzt vielleicht nicht Gehirnchirurg, aber der wäre vielleicht gerne Kinderarzt, keine Ahnung, weil er so gerne Kindern helfen wollte, die schlimme Krankheiten haben. Und wo würde er das Ganze machen? Vielleicht, keine Ahnung, auch hier auf Mallorca, weil das Wetter einfach schöner ist. Und jetzt kann er doch überlegen, okay, wie kann ich das denn schaffen? Wie komme ich da denn hin? Weil aktuell bin ich Radio-Fernsehtechniker und das erfüllt ihn vielleicht nicht wirklich, weil das haben die Eltern damals so ausgesucht. Jetzt überlege ich mir, wie komme ich dahin? Und jetzt kommt der Punkt, wo viele halt wieder kneifen, weil sie sagen, oh nee, also um da wirklich mal in die Richtung zu kommen. Denn meiner Meinung nach muss ich ja nicht wirklich nachher Kinderarzt werden. Wenn ich das Warum kenne, warum ich Kinderarzt werden will, kann ich etwas tun, was das Warum befriedigt. Der Job an sich ist relativ wurscht. Ich muss mein Warum finden. Ich will dieses Leid beseitigen, ich will helfen, ich will Menschen Gutes tun, ich habe vielleicht viel Liebe in mir, die will ich weitergeben. Ja, dann kann ich das auch tun, indem ich vielleicht einen Kinderarzt unterstütze. Denn dann muss ich nicht selber der Arzt sein. Ich kann an der Rezeption in einer Kinderklinik sitzen oder sowas. Oder ich kann Pfleger oder sonst was werden. Ich kann mich Hilfsorganisationen anschließen oder wie auch immer. Und jetzt ist es sehr schwierig für viele Menschen, das wirklich durchzuziehen, weil sie Angst haben davor. Sie müssen ihr gewohntes Umfeld verlassen. Das hat ja jahrelang funktioniert. Und es ist ja nicht alles schlecht in meinem Leben und so. Und deswegen bleiben viele in ihrem Leben drin. Und ich für mich mache das halt so, ich frage mich immer, bin ich wirklich zufrieden damit oder gebe ich mich nur zufrieden? Wenn ich mich zufrieden gebe, dann bin ich's nicht. Das ist nicht mein Ding. Das ist ja auch ein Prozess. Also die meisten denken, das müsste so Fingerschnips gehen. Und da gibt es die eine Lösung, die gibt es halt nicht. Menschen sind individuell und müssen ganz andere Strategien vielleicht fahren und auch andere Geschwindigkeiten. Der eine sagt relativ schnell so, ich packe jetzt meine Sachen. Also ich bin jetzt, das ist mein 6. Jahr hier auf Mallorca. Und jetzt fange ich an, darüber ernsthaft nachzudenken, komplett umzuziehen. Also ich war ja letztes Jahr schon fast komplett hier. Ich kenne aber Kumpels von mir, die haben einmal die Entscheidung zu Hause getroffen, ich ziehe nach Mallorca, und haben zu Hause alles abgebrochen, sind mit Sack und Pack nach Malle gewandert und wohnen jetzt hier. Die Geschwindigkeit habe ich in dem Fall nicht drauf gehabt. In anderen Bereichen habe ich die vielleicht, in dem nicht. Und das muss jeder für sich erkennen. Und das Schönste, glaube ich, ist doch, wenn jemand auf dem Weg ist und nicht, wenn er schon angekommen ist. Also vielleicht das nochmal klargestellt. Hier hinter mir ist ja in einiger Entfernung das Tramuntana-Gebirge und ich wandere schon mal ganz gerne so ein bisschen da durch die Berge. Ich glaube, in unserer Gesellschaft machen viele den Fehler, die wollen immer nur bestimmte Ziele erreichen und dann zählt es nur, wenn sie das Ziel erreicht haben. Und wenn ich doch jetzt CEO meines eigenen Lebens bin, dann bin ich aber doch nicht der Angestellte meines Ziels. Dann sage ich doch, hey, mein Ziel ist es jetzt zwar, zu der und der Berghütte zu wandern oder zu dem und dem Kloster in den Bergen zu wandern, aber wenn ich auf dem Weg dahin einen schönen See entdecke, der mich in dem Moment viel mehr fesselt als jetzt das Kloster, wenn ich wusste vorher vielleicht noch gar nicht, dass der See dort auf dem Weg liegt oder habe mich nicht so informiert, dann kann es doch sein, dass ich sage, hey, ich bin zwar jetzt noch nicht am Kloster, aber ich mache jetzt hier 2 Stunden Pause an dem See, weil der einfach so geil ist, oder umrunde den See. Und dann latsche ich wieder zurück. Und das war eine viel geilere Wanderung als zum Kloster hoch. Also ich glaube, viele Menschen sind einfach Geißel ihrer eigenen Ziele, Gefangene ihrer Ziele, weil sie die einmal gesetzt haben und jetzt sagen, oh, da muss ich jetzt dran festhalten, obwohl sie vielleicht schon längst erkannt haben, dass es nicht wirklich deren Ziel ist, sondern Ziel der Gesellschaft oder der Eltern, der Lehrer oder was weiß ich was, irgendwas Eingepflanztes im Gehirn. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer hat, um es mit Olli Kahns Worten zu sagen, wer hat die Eier zu sagen, ich gehe aber jetzt meinen Weg und nicht den, der mal geplant ist, weil ich kann an jeder Stelle abbiegen und einen anderen Weg nehmen. Ich sollte mir nur klar sein, dass ich den Weg zu meinem Ziel, den sollte ich genießen. Und die meisten machen hier den größten Fehler aus meiner Sicht ever. Die wollen auf Gedeih und Verderb das Ziel erreichen, aber der Weg zum Ziel, an den denken viele gar nicht. Da denken die ja, das muss ich ja machen. Jetzt müssen die sich jeden Tag motivieren. Die müssen an das Ziel denken, damit sie motiviert sind. Die müssen mit Geld oder mit sonst wie Lob und sonst was motiviert werden. Wenn mir doch der Weg zum Ziel Spaß macht, muss mich kein Mensch, keinen Tag in meinem Leben motivieren. Ich freue mich jeden Tag auf das, was ich tue in meinem Leben, weil ich auf dem Weg bin, auf einem Weg, der mir Freude bringt, der mir Spaß macht. Und das sollte aus meiner Sicht zu 80%, wenn nicht 90% gegeben sein.
Mindful Moment. Bist du wirklich zufrieden oder gibst du dich nur zufrieden? Eine ziemlich geniale Frage von Oliver, die einlädt, dir Gedanken darüber zu machen, was du wirklich im Leben willst. Wenn du die letzte Folge mit Jessica Solar gehört hast, dann hast du dir vielleicht schon die Zeit genommen, dir Klarheit über deine Lebenswerte zu verschaffen. 2 weitere Ansätze, die dir dabei helfen können, dein Leben mal aus einer ganz neuen Vogelperspektive zu betrachten, sind diese Gedankenexperimente. Wenn heute Nacht eine Fee vorbeikommen würde und dein Leben mit einem Schwung ihres Zauberstabs perfekt wertvoll für dich ausrichten würde, was würde sie verändern? Was würdest du plötzlich tun? Welchen Beruf, welche Hobbys, welches Umfeld hättest du? Und wenn du beim Aufräumen zufällig 100 Millionen Euro finden würdest unter deiner Matratze, was würdest du in deinem Leben sofort aufhören? Und was würdest du umgehend anfangen? Ich lade dich ein, dir für diese Fragen mal wirklich Zeit, einen Stift und ein Blatt Papier zu nehmen und mal wirklich groß, verrückt und vielleicht sogar unrealistisch zu träumen. Denn die vielleicht allerwichtigste Frage kommt nach dieser Fantasiereise. Nämlich, welches Warum steckt dahinter? Und auf welchen Wert zahlen diese Szenarien ein? Denn wenn du dein Warum kennst, dann geht es gar nicht mehr um die wirkliche Erreichung der erträumten Luftschlösser, sondern du kannst ganz konkrete Ideen sammeln, was auf dein Warum heute, morgen und übermorgen einzahlen kann. Und so wird nämlich der Weg des Lebens erst richtig wertvoll und das Erreichen von starren Zielen kann in den Hintergrund treten.
Was möchtest du noch die nächsten Jahre machen oder wie sieht dein Weg aus? Was für Projekte hast du noch vor? Welche Ziele hast du vielleicht noch, die du verwirklichen möchtest? Gib uns mal einen Blick in deine Zukunft.
Ja, das mag jetzt für einige vielleicht extrem arrogant und eingebildet klingen, aber ich finde, Ziele sind was für Anfänger. Ich bin halt einfach auf meinem Weg und ich wandere durch mein Leben quasi oder wandere, gedacht jetzt als Metapher, durchs Tramuntana-Gebirge und gucke mich quasi alle paar Schritte mal um und sage, ach guck mal, ich latsche mal darüber, ich gucke mir mal das an. Das ist natürlich vielleicht auch eine Luxussituation, die ich habe. Ich habe genug, um das alles machen zu können. Allerdings gehört zu meiner Wanderung auch Arbeit dazu. Also das Trainer- und Speaker-Camp oder auch das Seminar Rock the Stage hier auf Mallorca, das mache ich für mein Leben gern. Das gibt mir Energie, das gibt mir Freude, das gibt mir Kraft. Und jetzt habe ich erst mal gesagt, ich guck mal dieses Jahr und mache mich mal schlau. Bleibe ich hier wirklich? Settle ich mich hier wirklich komplett? Und klappt das rechtlich, unternehmenstechnisch und so weiter? Funktioniert das alles hier so, wie ich es mir denke? Wenn ja, dann wandere ich erstmal wirklich offiziell aus nach Malle. Bin ja eh schon hier. Und dann gucke ich weiter. Aber ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren bin und was ich in 5 Jahren mache. Das finde ich sehr komfortabel. Aber ich meine, mittlerweile bin ich 56 und ich habe mein Schäflein im Trockenen über die vielen Jahre, habe ich ein bisschen was angespart. Bin ja gebürtiger Schwabe und bin sparsam, habe was weggelegt. Nee, ernsthaft. Ich mache jeden Tag das, wo ich Bock drauf habe und dann gibt's Tage, da kommt so ein sympathischer Podcast daher. Das ist doch schön. Also mir macht das hier Spaß, mir macht mein Seminar Spaß, mir macht's auch mal Spaß, eine Woche nur mit meiner alten Harley über die Insel zu cruisen oder einfach nur mal am Pool zu liegen und nichts zu machen. Und klar habe ich meine Termine, aber wichtig ist, ich habe mir meine Tätigkeiten, meine Geschichten, die ich so mache, so zurecht gebastelt, dass die zu 85-90% so sind, dass ich da wirklich Bock drauf habe, dass es Spaß macht. Und ich wünsche mir das für jeden Menschen. Mittlerweile kann ich in meinem Alter sagen, ich liebe mich selbst und ich bin so, wie ich bin, top in Ordnung, bin Megatyp, finde ich mich selber. Und das wünsche ich wirklich jedem, dass er das von sich selber denkt, dass er sich selber wirklich toll findet. Weil wenn du dich nicht toll findest, Mensch, wer soll dich denn dann toll finden? Und um es mit meinem Freund und Kollegen Christian Bischofs Worten zu sagen, mach dein Ding und mach dir bewusst, Liebe ist die größte Kraft. Kämpf nicht, sondern lass es mit Liebe laufen und dann wird alles gut werden. Wenn du bei dir bist und wirklich dein Ding machst und nicht das deiner Eltern oder deiner Lehrer oder von wem auch sonst.
Olli, wo können die Leute mehr von dir erfahren, wo sehen sie, was für Seminare du veranstaltest, welche Bücher du geschrieben hast, wo, auf welchen Social-Media-Plattformen bist du unterwegs?
Also natürlich bin ich bei Instagram, Oliver Geiselhardt, _Motivation. Ich bin auf Facebook, ich bin sogar bei TikTok seit neuestem, LinkedIn und am besten über meine Homepage, kopferfolg.de, also wie der Kopf und der Erfolg, einfach kopferfolg in einem Wort.de. Da findet eigentlich jeder alles. Und wer direkt nach dem Trainer- und Speaker-Camp mal gucken will, kann auch einfach auf speakercamp.de gehen. Da findet er alle Inhalte, Infos dazu. Oder einfach nur mal Oliver Geiselhardt googeln. Da kommt, glaube ich, auch genug.
Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, Oliver, für deine Zeit und die tollen Impulse, die du hier gegeben hast. Also ich feiere einige deiner Aussagen. Ganz toll. Dankeschön.
Das freut mich sehr schön. Ich habe zu danken, weil ich fand es auch wirklich unterhaltsam, nett, hat Spaß gemacht einfach.
Auf jeden Fall. Olli, danke für deine Zeit und Energie. Guter Deep Talk zum Ende hin, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank.
Sehr gerne, ich habe zu danken.
Oliver, war ein gutes Gespräch mit Olli, was sagst du?
Ich muss dir einmal widersprechen. Ich fand es ein sehr gutes Gespräch.
Okay, perfekt. Okay, ich versuche es beim nächsten Mal trefflicher zu beschreiben. Lass uns noch mal ganz kurz reflektieren, was wir uns mitgenommen haben. Was mir besonders im Kopf geblieben ist, sind eigentlich die Infos aus der letzten halben Stunde. Das hat mir sehr gut gefallen. Und zwar, zum einen hat es mir gut gefallen, als wir darüber sprachen, was muss ich denn in die Waagschale werfen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Er sagte ja erst, das ist ja relativ individuell. Und hinten raus hat Olli gesagt, naja, letztendlich ist es wichtig, sich an seinem eigenen Purpose, an seinem eigenen Warum auszurichten. Und dass das eigentlich auch ein Parameter sein sollte, an dem man die jeweiligen Entscheidungen ableitet. Das finde ich sehr, sehr richtig. Also ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was macht mich als Menschen aus? Was ist vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen meine Lebensaufgabe hier? Was lässt mich wirklich erstrahlen? Wo empfinde ich wirkliche Liebe auch im Tun? Und sicherstellen, dass der eigene Weg sich nah an dieser Erkenntnis ausrichtet. Das fand ich sehr gut. Weil, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, dieses Thema rund um Enjoy the Journey einfach wichtig ist. Es ist einfach wichtig, wenn man auf der Reise ist zu einem Ziel, nicht erst dann zu feiern, wenn man irgendwann das Ziel erreicht hat, sondern einfach auch sicherzustellen, dass der Weg dahin Spaß macht. Immerhin leben wir nur einmal und da sollten auch einfach die Wege Spaß machen. Und da ich den Punkt rund um die Liebe schon mit drin habe, was mir gut gefallen hat, ja, dass Liebe letztendlich die Antwort ist hinsichtlich dessen, wie wir uns beruflich aufstellen, hinsichtlich dessen, wie wir mit anderen Menschen agieren sollten, hinsichtlich dessen, wie wir in unseren Partnerbeziehungen mit den Kindern sein sollten, ist für mich alles gesagt und ich bin gespannt, wie es bei dir ausschaut, Oliver.
Ja, nichts viel anders. Also deine Punkte waren auch meine Punkte. Mach es mit Liebe, nicht kämpfen. Ich finde den einen Ausspruch von ihm einfach klasse, der so gut zu unserem Werde-CEO deines Lebens passt. Wir sollten nicht Angestellte unseres Ziels sein. Also was du auch meintest, mit dem Weg zum Ziel genießen und sich nicht abhängig zu machen von einem Ziel, die Präsenz zu haben in der Gegenwart und nicht irgendwann nur getrieben zu sein. Den einen Satz, den er noch gebracht hat im Kontext, wie werde ich guter Redner, wieder die Ecken und Kanten zu entwickeln, ja, die wir früher hatten und die dann im Zeit des Lebens irgendwie rundgeschliffen werden, bei dem einen oder anderen mehr, bei dem einen oder anderen weniger. Und wo er gemeint hat, du wirst nicht gebucht für Durchschnitt. Ja, was das Plädoyer ist, eben wieder mehr diese Ecken und Kanten zu entwickeln. Nicht jeder muss einen lieben, aber sollte zumindest authentisch sein und das wahre Selbst hier zum Ausdruck bringen. Und ich fand die kurzen Exkurs oder Deep Dive, den er gemacht hat, zu wie eine gute Rede aussehen sollte, einfach lehrbuchartig, also wunderbar, kurze Zusammenfassung von dem, wie es gehen kann. Also ganz großartiger Input, den er hier uns gegeben hat. Großes Geschenk, finde ich.
Ja, absolut. Ich möchte mal kurz dran anknüpfen, was du sagtest. Storytelling ist nicht immer die Lösung. Ja, also teilweise wird es ja so als Grundlösung verkauft, ne, für eine gute Rede. Aber wir haben gelernt, Stories dann einsetzen, wenn es Sinn macht, gegebenenfalls als Beweis und im Zweifelsfall immer dafür oder in dem Kontext von, was haben die Teilnehmer eigentlich davon?
Genau, Stichwort Teilnehmende. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Gerne auch ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Und solltet ihr jemanden kennen, den wir unbedingt hier einladen sollten, dann meldet euch bitte bei uns und hinterlasst Kommentare. Wir freuen uns auf die nächste Sendung und wenn ihr wieder mit dabei seid.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.